Ja, erstmal einen herzlichen Dank für die Einladung, hier nach Halle zu kommen. Das ist jetzt auch das zweite Mal, dass ich in Halle bin. Und tagsüber ist es irgendwie einfacher, alles zu finden. Wenn es irgendwie dunkel ist, sind die Gassen doch so ein bisschen unübersichtlich. Genau. Und auch schönen Dank für die Einführung zu meiner Person. Wie gesagt, ich bin Pädagogin und Psychologin und habe dann in Politikwissenschaft promoviert. Und viele finden das so ein bisschen seltsam. Es gibt zwei Erklärungen dazu. Wenn man so einen langen Namen hat, braucht man ein paar Titel. Sieht das komisch aus. Und die andere Erklärung ist, dass es nach wie vor in Deutschland sehr wenig interdisziplinäre Studiengänge gibt. Das heißt, man man studiert nach wie vor nach klassischen Disziplinen, also wie gesagt Pädagogik, Psychologie, Politikwissenschaft und so weiter, während mein Interesse schon recht bald Felder waren, die interdisziplinär einfach nur zu behandeln sind. Das fing an mit Migration, aber immer auch Gender und Sexualität. Und seit 10 Jahren arbeite ich vor allen Dingen fokussiert zu diesen Themen mit dem Instrumentarium oder der Perspektive der postkolonialen Theorie. Deswegen ist das jetzt zwar ein einführender Vortrag in die Queer Studies, aber immer mit dem Fokus auch der postkolonialen Theorie, weil ich glaube, dass wenn wir so tun, als wenn Queer oder das Denken über Gender und Sexualität nur etwas, dass wir das denken könnten, nur in einem europäischen Rahmen oder vielleicht noch schlimmer und noch eingeschränkter innerhalb eines methodologischen Nationalismus, also nur in Deutschland denkend, dann ist es nicht so, dass was fehlt, sondern dass die Perspektive oder die Analyse im Grunde genommen sehr schräg wird. Ja, das ist im Grunde genommen können wir überhaupt nicht erklären, was wir heute über Sexualität denken, wie wir über Sexualität denken, wie wir konstruiert werden in unserer Auffassung von Geschlecht, von Beziehung und von Sexualität, auch Tabus und Schamgefühle. All das können wir uns nicht erklären, wenn wir nicht auch unter anderem die Geschichte des Kolonialismus mitdenken. Und wahrscheinlich werde ich da jetzt nicht vertiefend darauf eingehen, aber ich hoffe doch, dass das auch am Ende zumindest auch klar wird, warum ich diese Ansicht vertrete. Eigentlich wollte ich den Vortrag gemeinsam mit meiner Partnerin Nikita Davan gestalten. Wir tragen immer sehr häufig zusammen vor und das hat einen Grund. Nicht nur, dass es uns dann auch mehr Spaß macht, aber vor allen Dingen, um auch zu zeigen, dass Wissenschaft eben nicht etwas ist, was produziert wird oder ein Wissen, was produziert wird, indem man hinterm Schreibtisch sitzt und sich tolle Gedanken macht, sondern dass Wissenschaft etwas ist, was vor allen Dingen von Gespräch und vor allen Dingen von Streitgespräch lebt. Und das ist auch gleich ein guter Stichwort für Queer Studies oder Queer Theory. Und das ist auch etwas, wo es eine große Überlappung gibt mit Postcolonial Theory. Im Grunde genommen ist es ein Betrug zu sagen, es wäre eine Theorie. Es ist kein Theoriegebäude, es ist keine klare theoretische Fundierung, sondern es ist eine bestimmte Perspektive und darin finden wir eine Menge von unterschiedlichen Theorien, die zusammen verbunden werden, verkettet werden, aber die durchaus auch in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Viele finden das gerade die Schwäche, sowohl von Queer Studies als auch von postkolonialer Theorie. Nikita und ich finden, das ist die Stärke eben, dass eine kritische Theoriegebäude, eine kritische Perspektive entstanden ist, die davon lebt, dass sie die Selbstkritik in ihren kritischen Tun mit impliziert. Und ich habe in dem Abstract einmal ein kleines Zitat von Judith Butler vorangestellt, um zu sehen, welcher Sprache sich Queer Studies bedient und warum viele zwar Judith Butler super finden, aber sie nicht lesen. Und das ist mir mal aufgefallen ganz am Anfang, dass es gibt so 2, 3 Zitate, die man in fast allen Aufsätzen dann wiederfindet. Und ich glaube, dass das dann so eine Rezeptionspraxis ist, ne? So eine Zitierpraxis. Man wiederholt immer dasselbe Zitat, aber die eigentlichen Argumente und der Aufbau wird nicht mehr, dann geht man dran vorbei und macht das Circumventus. Gut, also das Zitat wäre zum Beispiel, der Begriff heterosexuelle Matrix steht für das Raster der kulturellen Intelligibilität, durch das die Körper, Geschlechtsidentitäten und Begehren naturalisiert werden. Es geht darum, ein hegemoniales, diskursives, epistemisches Modell der Geschlechterintelligibilität zu charakterisieren, das folgend unterstellt, damit die Körper eine Einheit bilden und sinnvoll sind, muss es ein festes Geschlecht geben, das die zwanghafte Praxis der Heterosexualität gegensätzlich und hierarchisch hierarchisch definiert ist. Im Grunde genommen finden wir in dem Zitat schon 4, 5 wichtige Konzepte und Ideen, die die Queer oder das queere Denken vielleicht mitbestimmen. Und ich würde sagen, es ist ein voraussetzungsvolles Denken oder ein voraussetzungsvolles Theoretisieren, aber nicht schwierig. Es gibt einen Unterschied. Ich glaube, es ist voraussetzungsvoll, weil Leute wie Butler einfach in ihre Schriften voraussetzen, dass man zum Beispiel hier Gramsci kennt, dass man Foucault kennt, dass man Freud kennt, dass man Iri Garay kennt, dass man Lacan kennt und so weiter. Wenn man die alle vorher schon gelesen hat, ist es sehr simpel. Wenn man sie vorher nicht gelesen hat, könnte es sein, dass es etwas schwierig wird. Und wenn man dann anfängt, die Begriffe im Brockhaus nachzuschauen, kommt man auch nicht weiter. Das ist der Witz dabei. Ja, sondern es gibt eine ganze Geschichte von diesen Begrifflichkeiten. Und hinter jedem dieser Begriffe gibt es auch Theoriestreite darüber. Und da gibt es auch eine ganze politische Geschichte dahinter. Und auch das, finde ich, ist etwas, was sehr spannend ist. Nehmen wir mal einen Vertreter, der sehr, sehr wichtig und entscheidend die Queer Theory oder die Bildung der Queer Theory mit beeinflusst hat. Dann ist es vor allen Dingen Michel Foucault, in den 20er Jahren geboren, 1984 gestorben, also relativ jung noch gestorben, französischer Philosoph, Poststrukturalist. Ich glaube, er hat das nicht so gemocht, dass man ihn Poststrukturalist nennt, aber er ist jetzt nun mal so gelabelt und kann sich auch nicht mehr dagegen wehren. Und er hat vor allen Dingen in seinem dreibändigen Werk Der Wille zum Wissen sehr, sehr viel uns praktisch vorgegeben, an dem sich immer noch ganz, ganz viel Theoretiker und Theoretikerinnen auch abarbeiten, das sehr spannend ist. Eins meiner Lieblingszitate von Foucault ist folgendes: Brauchen wir wirklich ein wahres Geschlecht? Mit einer Beharrlichkeit, die an Starrsinn grenzt, haben die Gesellschaften des Abendlandes dies bejaht. Was hier praktisch getan wird, was er hier vorexerziert, ist was ganz Spannendes, nämlich die Befragung einer Kategorie, die bis dahin unhinterfragt war. Einer Kategorie, wo eben viele, also wenn ich vor allen Dingen dann die, bei uns in der Alice-Salomon-Hochschule ist Gender und Queer Studies ein Pflichtseminar, das heißt alle, die soziale Arbeit und Pädagogik studieren, die müssen Gender und Queer machen. Und das finden die komisch. Das finden auch sehr viele andere Hochschulen seltsam, weil es eben nicht nur Gender Studies ist, sondern auch Queer Studies. Und womit sie besonders viel Probleme haben, ist diese Hinterfragung einer Kategorie, mit der sie aufgewachsen sind, mit der immer wieder operiert wird in den meisten und vielfältigen Texten der Pädagogik und der psychosozialen Praxis. Und plötzlich kommt man daher und sagt, was ist denn das Geschlecht? Und brauchen wir die Idee eines wahren Geschlechts, ist das notwendig? Und das ist der kritische Impuls, der durch die Queer Theories, und das könnte man auch für die postkoloniale Theorie sagen, dass Kategorien, die als natürlich gelten, die wir als natürlich uns vorgestellt haben bis dahin, denaturalisiert werden. Sie werden dargestellt als Kategorien, die wir uns vorstellen müssen, die gemacht worden sind, die produziert worden sind und dass die Produktion dieser Kategorien immer verknüpft sind mit einer Durchdringung von Macht. Das heißt, es ist nicht zufällig oder da hat einer eine super Idee gehabt, sondern es ist funktional. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die von bestimmten Kategorien profitieren. Und andere, und das gehört eben miteinander, die eben dadurch auch ausgegrenzt werden, nämlich zum Beispiel alle die, die nicht das Privileg haben, von sich ein klares Geschlecht, eine klare Geschlechtszuordnung zu reklamieren. Oder wo die Reklamierung des Geschlechts hinterfragt wird. Dasselbe kann man dann später für andere Kategorien auch sehen, Ethnie, Herkunft und so weiter. Ich habe früher immer so eine kleine Einstiegsassoziation gemacht, dass ich die Studierenden gefragt habe, wieso wisst ihr eigentlich, dass ich eine Frau bin? Und dann hat man immer diese Fragezeichen und wenn man ein bisschen animiert, dann fangen sie an zu antworten. Das ist nicht immer so schön, weil dann kommen dann auch so Sachen wie breite Hüften und sowas. Und man stellt praktisch den Körper zur Verfügung. Und zwei Sachen sind interessant. Erstens ist es schwer und zweitens ist es klar. Also die Frage an sich ist deswegen irritierend, weil es eigentlich keine statthafte Frage ist. Also wie kann man sowas fragen? Das ist doch klar. Das sieht man doch. Und wenn man fragt, was seht ihr denn? dann muss man dann halt auch sowas sagen wie, naja, Brüste oder so. Und das heißt, aber die könnt ihr ja gar nicht sehen. Ja, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich sehe sie jetzt nicht und so weiter. Und dann wird es immer unangenehmer und so. Und dann sind wir schon in dem queeren Denken drin. Das Trainieren einfach des Hinterfragens. Wobei Butler gesagt hat, es ist spannend, dass die Leute immer sagen, Hinterfragung ist doch etwas, was schwierig, irritierend, vielleicht auch enervierend ist. Während ich, so Butler, und ich zitiere, Hinterfragung als eine Revitalisierung lese. Die Revitalisierung des Denkens und damit auch die, also die, die Überschreitung eines statischen Denkens. Die Anekdote geht übrigens weiter. Ich mache das nicht mehr. Und zwar aus folgendem Grunde, weil mir eine Studierende mal erzählt hatte, sie hatte ein sehr schönes Gespräch mitverfolgt in der Pause, wo eine Studentin der anderen sagte, ich habe ja ein super Seminar, ja, bei wem? Ja, bei der Castro Varela. Ach, ist das die, die nicht weiß, ob sie ein Mann oder eine Frau ist? Das war dann falsch verstanden. Die haben gedacht, ich hätte jetzt nach Hilfe gerufen. Sagt es mir, bin ich es oder bin ich es nicht? Ist ja auch nicht so schlimm, aber das ist, wird dann wahrscheinlich in die Geschichte eingehen. Und das Spannende ist natürlich, dass man dann auch sehen kann, und dann kommt man dann später auch auf diese ganzen Begrifflichkeiten wie Performativität und Konstruktion, herausfindet, an welchen Stellen immer wieder auch verlangt wird, dass ich mein Geschlecht, und zwar das wahre, das klare und das eindeutige Geschlecht bestimme. Und das schönste Beispiel sind die Formblätter, ne, die man ankreuzen muss, bei der, zum Beispiel bei der Immatrikulation, männlich, weiblich. Und wenn man so einen Namen hat wie ich, dann ist das eigentlich Marker genug. Übrigens sind die Namen auch nicht nur Marker von Geschlecht, wie in meinem Falle Maria, sondern eben auch von Religion, in diesem Falle katholisch. Ich bin ja in einem fundamentalistischen Land geboren, Spanien. Das war in den 60er Jahren katholisch-fundamentalistisch. Man bekam keine Staatsbürgerschaft ohne katholische Taufe. Das heißt, wir wurden alle katholisch getauft, damit wir auch Spanierin sein konnten. Und dann musste man auch mit einem katholischen Namen getauft werden. Und der durfte nicht geschlechtsneutral sein. Und es gibt keinen mehr katholischen Namen wie Maria. Und deswegen gibt es diese ganzen Kombis. Und ich bin mit Maria des Meeres ganz gut weggekommen. Andere heißen unbefleckte Empfängnis. Okay, also um nun zu sehen, wie der Körper relativ früh auch markiert wird, wie wichtig es scheint, und das ist das genau, was Foucault meint, mit Starrsinn, mit Beharrlichkeit, wie früh das einsetzt. Also bei meiner Geburt nicht nur einen religiös aufgeladenen, exakt markierten, geschlechtsspezifischen Namen, sondern auch eine Stunde nach der Geburt Ohrringe. Ja? In der Klinik wurde das noch gemacht. Geboren, it's a girl, klack. So, heute würde das nicht mehr klappen, weil eben auch die Jungs Ohrringe tragen. Aber als ich geboren wurde, war das ein eindeutiges Muster. Dann konnte man in die Kinderwagen gucken, auch wenn man blau trug, waren die Ohrringe die Zeichen, es ist ein Mädchen. Und das musste auch eindeutig sein. Gut, also man könnte sagen, zu Beginn von Queer Theory als kritischer Theorie steht der Wille zum Fragen. Der Wille zum Hinterfragen und vielleicht auch die Lust am Hinterfragen, die Lust an der Irritierung und das Nicht-Hinnehmen-Wollen von, das ist so und das war schon immer so. Und das insbesondere, wenn wir von Queer Theory sprechen, insbesondere bezüglich der Kategorien Geschlecht und Sexualität. Ich komme noch zum weiteren Beispiel von Judith Butler, das auch noch mal klarer macht. Die sagt, in bestimmter Hinsicht beinhaltet die Vorstellung, dass die Geschlechtsidentität eine Konstruktion darstellt, einen bestimmten Determinismus der Bedeutung der Geschlechtsidentität, die in die anatomischen differenzierten Körper eingeschrieben sind, wobei diese Körper ihrerseits als passive Empfänger eines unumstößlichen kulturellen Gesetzes verstanden wird. Das heißt, die Frage wird weitergeführt. Es geht nicht nur darum, dass die Idee von Geschlecht eine konstruierte ist und insoweit auch eine hinterfragbare ist, sondern eben auch die Körper als diejenigen, die gedacht werden, als Geschlechtsträger sozusagen. Und damit kritisiert sie eine ganze Generation oder eine ganze Theoriegebäude von feministischer Forschung, die durchaus gesagt hat, es gibt Geschlechterdifferenzen. Das Problem ist nur, dass diese Geschlechterdifferenzen dazu führen, dass wir diskriminiert werden. Das heißt, ja, Frauen und Männer sind anders, das ist so, aber das muss jetzt nicht bedeuten, dass sie deswegen die besser bezahlten Stellen bekommen. Das muss nicht so sein. Und dann gibt es praktisch zwei, ich vereinfache sehr grob, da gibt es ja sehr viel Theorie, Bildung auch dahinter, aber grob vereinfacht gibt es diese zwei Stränge. Die einen sagen, ja, Frauen sind anders, sie sind emotionaler, aber das ist auch gut so. Das ist gut, dass sie emotionaler sind und eigentlich sollen die Männer auch ihre emotionalen Seiten ein bisschen erkennen. Und die anderen, die sagen, nein, wir, und das ist der Satz, der Judith Butler im Grunde genommen dann auch den Anstoß gegeben hat, der Hinterfragen von Simone de Beauvoir, wir werden nicht als Frauen geboren, wir werden dazu gemacht. Ja? Wobei Simone de Beauvoir und sehr viele, die in Anschluss an Simone de Beauvoir feministisch gedacht haben, nicht hinterfragt haben, dass auch der Körper an sich nicht ein passives Gefäß ist, ja, was dann praktisch agiert und das Geschlecht dann performiert, sondern selber an und für sich eine Konstruktion ist. Und das ist etwas, was relativ schwierig zu erfassen ist bei Butler. Und viele sagen, wenn man in der Hochschullandschaft berühmt werden will, dann muss man erstmal eine starke These aufstellen. Und zwar eine These, die so stark ist, dass man sie eigentlich gar nicht halten kann. Und wenn alle sich darüber aufregen, dann werden die Bücher verkauft und dann wird bekannt und dann kann man da ein bisschen wieder zurückrudern und sagen, okay, also. Und das ist bei Judith Butler auch ein bisschen so, bei Gender Trouble 1990 übrigens schon. Das ist jetzt schon fast 20 Jahre alt, das Buch, was damals auch eine kleine Revolution ausgelöst hat in der feministischen Debatte, in dem Denken von Geschlecht und Sexualität, behauptet sie, sowohl Sex als auch Gender sind konstruiert. Also sowohl der Körper ist konstruiert, als auch das soziale Geschlecht. Und da gab es natürlich eine Aufruhr. Und da wurde sehr, sehr viel diskutiert, was eben eine sehr fruchtbare Diskussion dann im Endeffekt war, eine sehr fruchtbare Debatte. Und in dem zweiten Band Körper von Gewicht rudert sie ein bisschen zurück, beziehungsweise klärt, dass es nicht darum geht, dass sie behauptet, wir sollten jetzt alle wild an unseren Körpern manipulieren. Und dass sie auch nicht sagt, dass es das Revolutionärste ist oder das Widerständigste ist, eine Drag-Performance zu inszenieren. Dass das zwar eine Form des Widerstands ist, aber vor allem deswegen, weil es die Konstruktion von Gender und Sex dokumentiert, aber nicht, weil es das Widerständigste an und für sich ist. Und dahinter verbirgt sich einer der wichtigen, also was sie dann damit auch sagt, dass der Körper ist nicht passiv. Wir machen was mit unserem Körper. Und dass man eben diese Kategorien nicht auseinandernehmen kann. Ich kann nicht darüber nachdenken, wie ich mich als Frau praktisch bewege, rede, spreche, tue, ohne und dann zu sagen, gleichzeitig habe ich aber einen Körper und der ist aber nur passiv. Der macht das dann so mit, sondern es geht ins Ein. Unser Körper verändert sich auch mit unseren Bewegungen, mit unseren Tun, mit all den Manipulationen, die wir an ihn bewerkstelligen. Und da gibt es eben dann ganz schöne Untersuchungen dann auch dazu, wie weit geht das und wo setzen wir dann die Schmerzgrenze. Und das wären dann diese ganzen Schönheitsoperationen und so weiter. Wobei das ganz interessant ist, dass es mir nicht erlaubt ist, einfach so hinzugehen und mein Geschlecht zu wechseln. Also wenn ich jetzt sagen würde, sagen wir mal, die Studierende hätte recht, ich weiß wirklich nicht, was ich bin und ich denke und denke und denke und denke ich eigentlich, glaube ich, ich bin ein Mann. Und dann sage ich, alles okay, no problem. Dann gehe ich zu meinem Hausarzt und dann sage ich, wann könnten wir einen Termin haben? Ich würde gerne meinen Körper verändern. Dann ist das nicht so einfach möglich. Ich brauche ein Gutachten. Der Staat greift an, die Medizin greift ein und so weiter. Aber wenn ich meine Brüste vergrößern lassen will, brauche ich kein Gutachten. Ja, das kann ich machen. Ich kann auch meine Lippen mit Silikon auffüllen. Ich kann meine Augen verändern. Ich kann meine Nase verändern. All das kann ich verändern, aber nicht meine Geschlechtsorgane. Das ist sehr telling, ja? Also sehr, sehr aussagekräftig. Und es gibt eine spanische Philosophin, Beatriz Preciado, die habe ich mal in einer Talkshow gesehen. Das fand ich sehr interessant. Sie sagte, wenn man als Frau, so sagen wir, als 16-Jährige anfängt, zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen zu gehen, ist es relativ üblich, dass sofort Östrogen verabreicht wird als weibliches Hormon. Ja? Aus vielerlei Gründen. sowohl zur Verhütung, aber es gibt auch andere Gründe. Also mit Östrogen wird immer sehr liberal umgegangen. Aber es ist verboten, als Frau Testosteron einzunehmen. Das ist spannend. Ja? Also das sind auch zwei Hormone. Also warum darf ich bei dem einen, das dürfen wir dann irgendwie alle so nehmen, und damit wir alle weiblicher werden, also die Frauen. Und wenn ich dann aber sage, ich hätte gerne ein bisschen Testosteron, dann ist das dann nicht möglich. Wenn ich jetzt sage, nee, irgendwie hätte ich schon noch mal ein bisschen was mehr Körperbehaarung, dann ist das ein Eingriff, wo ich wahrscheinlich nicht genau weiß, was das bedeutet, was ich da mache. Ja? Während beim Östrogen weiß ich, was ich da mache. Und das ist ganz spannend. Die hatte in dieser Talkshow hatte sie Testosteron dabei. Und das war dann so, als hätte man irgendwie Heroin dabei. So. Und das aber sagen sie es keinen weiter. Das war dann so eine Talkshow, das live. Das war ganz interessant. Und sie experimentiert tatsächlich selber auch mit Testosteron. Gut, also klar, die Hinterfragung von Geschlecht und Sexualität, die Auffassung des Körpers auch als konstruiert und als ein aktiv partizipierendes, aktiv partizipierende Entität, ja, die auch eben, auf die auch eingegriffen wird, und zwar tagtäglich. Gut, ein weiterer Begriff, der ganz wichtig ist bei Judith Butler, ist die Performativität. Sie erweitert im Grunde genommen die Idee von Diskurs bei Foucault. Wobei Foucault eigentlich es immer noch sehr stark gebunden ist an Sprache, das Sprechen über etwas, und sie mit dem Performativitätsbegriff, mit dem Konzept der Performativität Sprache und Text und Praxis etwas weiter führt, und das bezogen auf Geschlecht sagt sie, dass Geschlecht im Grunde genommen konstruiert wird durch eine permanente, ritualisierte Wiederholung. Ja? Und das sind eben nicht nur Worte, sondern eben auch Praxen. Das ist sowohl das Ankreuzen auf den Formblättern, als auch das morgens Aufstehen, in den Spiegel gucken und ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß auch, wie ich mich dann anziehen muss und so weiter. Darauf sagen sehr viele Leute, ach, heute ist das gar nicht mehr so. Heute kann man doch anziehen, was man will. Darauf kann ich nur sagen, als ich zum Beispiel mich für die Professur beworben habe und ich hatte die Anhörung, in dem Moment, wo man so ein wichtiges Ereignis hat, überlegt man sich schon, was ziehe ich an. Ja? Man ist sich in den Augenblicken plötzlich bewusst, dass man auch beschaut wird und dass die Leute auch Schlüsse daraus ziehen. Deswegen geht man nicht mit schmutzigen Kleidung in die Anhörung oder so. Oder guckt auch, dass man gekämmt ist bei der Anhörung. Weil man weiß, dass es vielleicht eine Wirksamkeit hat. Eine Wirksamkeit, die dazu führen kann, dass ich den Job bekomme oder nicht. Und ich hatte damals eine Hose an und ich habe trotzdem die Stelle bekommen. Das ist doch super. Das ist eine liberale Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass in den nächsten 50 Jahren an der Alice-Salomon-Hochschule ein Mann eine Stelle bekommt, wenn er in Kleid kommt. Das wird nicht passieren. Und daran kann man dann auch sehen, dass sich bestimmte Dinge verändern. Ich war übrigens auf einer Mädchenschule, auf einer Mädchenrealschule, und war der erste Jahrgang, der Hosen tragen durfte. Das war vorher untersagt, auch im Winter. Mussten alle immer Röcke tragen. Also das ist auch nicht so lange her, dass Frauen Röcke tragen können. Bezogen dann auch zum Beispiel auf sexuelle Orientierung gibt es eine interessante Definition, die man in einem medizinischen Handbuch aus den USA findet, zu dem Begrifflichkeit Homosexualität sind alle möglichen Definitionen aufgezählt. Und eine Definition von Lesbe ist Frauen, die bequeme Schuhe tragen. Die gefällt mir dann auch immer, weil in dem Moment immer alle auf ihre Füße gucken und Panikattacken bekommen. Aber wahrscheinlich war das zu einer Zeit, wo tatsächlich High Heels auch ein sehr starker Marker waren für Frau sein. Auch das hat sich ein bisschen verändert, auch nicht überall, aber doch an einem bestimmten Stellen. Gut, das sind so die Momente, die Augenblicke, wo irgendwie Queer Theory, die wirklich sehr voraussetzungsvoll ist, sehr komplex, sehr dicht ist, plötzlich auch attraktiv wird, weil sie so begreifbar ist, weil sie so klar wird. Es ist schon klar, was gemeint ist mit Performativität. Es ist deswegen auch klar, warum so ein Bild auch in Deutschland keine Normalität darstellt. Dass es nicht ein normales Bild ist von Beziehung. Oder das ist jetzt ein Bild, wo Werbung gemacht wird für gleichgeschlechtliche Ehe. Also wenn ich jetzt sage, das sind zwei Personen verheiratet, dann ist nicht das erste dieses Bild, was ich mir vorstelle. Spanien ist übrigens eines der wenigen Länder, das die gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen hat, indem sie das Grundgesetz geändert hat und oder das bürgerliche Gesetzbuch geändert hat. Und da steht jetzt, die Ehe ist eine Institution, die begangen wird von zwei Personen und es gibt kein Geschlecht mehr. Aber die Irritationen bleiben. Zum Beispiel wird man immer noch befragt, ob man verwandt ist, damit das Inzest-Tabu nicht gebrochen wird. Ja, also das ist nicht bereinigt worden, also das ist dann total spannend. Also wo die Performativität dann auch zum Beispiel der Ehe schwierig wird. Gut, kommen wir zu den zentralen Annahmen, um da ein bisschen konkreter zu werden. Also eine der zentralen Annahmen oder umgekehrt, ich habe noch einen Satz davor. Sexualität ist in einer queeren Perspektive zunächst eine Kategorie der Macht. Also das ist ganz wichtig. Das hat immer so was Spielerisches und was Lustvolles auch, wenn wir über Sexualität sprechen, die Konstruiertheit von Geschlecht, über Performativität und so weiter. Aber im Grunde sollten wir uns immer darüber im Klaren sein, dass wenn wir über Queer Theory sprechen, wenn wir über das Denken von Sex und Gender arbeiten, dann bedeutet das, wir sprechen über Gewalt. Wir sprechen über Gewaltverhältnisse und wir sprechen über eine Gewalt, die nicht immer so klar und transparent vor uns liegt. Ja? Wenn mich jemand schlägt, dann kann ich gleich sagen, das ist Gewalt. Wenn ich sage, dass mir Gewalt angetan wird, weil von mir verlangt wird, dass ich mich in einer bestimmten Art und Weise, in einem bestimmten Kontext verhalte, das meinem Geschlecht entspricht, dann wird es immer eine große Gruppe geben, die sagt, naja, also Gewalt würde ich das jetzt nicht nennen. Ist die Gewalt der Repräsentation oder eine Gewalt, die in der postkolonialen Theorie eine große Rolle spielt, die epistemische Gewalt. Eine Gewalt, die dadurch produziert wird, dass Menschen in der Position sind und in der Lage sind, Wahrheiten zu setzen. Wenn immer gesagt wird, das ist so und nicht anders. Und wenn die Hinterfragung Häresie ist, wenn die Hinterfragung dazu führen kann, dass ich mich disqualifiziere, dann ist das etwas, was wir als epistemische Gewalt bezeichnen. Deswegen ist Sexualität und das Sprechen über Sexualität nicht nur ein lustvolles Sprechen, sondern ein Sprechen vor allen Dingen über Gewalt, entsprechend was sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gewalt, die in der Kategorisierung und in der Vereindeutigung, wie Anke Engel sagt, auch steckt. Es gibt eine sehr, sehr schöne Sequenz in einem Interview mit Judith Butler, wo sie darüber nachdenkt und ein Beispiel gibt von diesem Jungen, der schon seit seiner Kindheit immer in so einer Art ging, indem er seine Hüften bewegte. Und Judith Butler sagt, man würde vielleicht sagen, er hatte eine weibliche Art zu gehen, eine sehr feminine Art zu gehen. So swift. Das nennt man es auf Englisch, ne? Bewegt immer so seine Hüften. Und dieser Hüftschwung wurde dann halt, je älter dieser Junge wurde, immer stärker. Und führte dann dazu, dass die Jungen, die in seinem Alter waren, das war ein kleiner Ort, immer mehr davon irritiert wurden, ihn beschimpften, ihn verlachten und irgendwann mal anfingen, ihn zu schlagen und das damit endete, dass er umgebracht wurde. Und sie stoppt dann und sie sagt, das ist genau der Punkt, der eigentlich mich immer wieder dazu bewegt, dazu weiter nachzudenken. Denn die Frage, die dahinter steckt, was ist so beängstigend oder so furchteinflößend für diese Jungen, wenn ein anderer mit den Hüften, beim Gehen praktisch die Hüften schwingt, dass sie das Gefühl haben, sie müssten dieses Leben, ich zitiere Butler, auslöschen. Sie müssten diese Spur, diese Art zu gehen, ausradieren. Und das ist ein sehr, sehr starkes Beispiel dafür, worum es eigentlich geht. Warum bestimmte Formen des Seins, bestimmte Formen der Praxis, eine bestimmte Art der Sexualität oder auch der Lebensformen so viel Aggressionen, Widerstand und auch Gewalt auslöst. Und auch wenn behauptet wird, dass wir in einer Gesellschaft leben, die liberal ist, die keine Probleme mehr hätte mit non-normativer Sexualität, ist die Gewalt nach wie vor auch sichtbar und sprechen auch Bände darüber. Also ich glaube, die letzten Untersuchungen von Wilhelm Haltmeier von der Bielefeld-Universität sagen, dass über 40% der deutschen Bevölkerung, die er befragt hat, zwei sich küssende Männer ekelhaft finden. Und Ekel ist eine sehr starke Kategorie. Das ist nicht nur irgendwie finde ich nicht so gut oder würde ich nicht tun, sondern Ekel, das ist relativ stark. Und da komme ich dann gleich zurück, wenn man dann die Verlinkung sieht mit Migration und auch Sexualität. Gut, das wäre eine Sache. Die zentrale Annahmen könnten wir dann nochmal zusammenfassen. Erstens wäre das eine Annahme, es gibt eine Zwei-Geschlechter-Ordnung. And that's it. Es gibt Männer und es gibt Frauen. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt kein Nummer 3 und Nummer 4 und Nummer 5 und Nummer 6. Ja? Sondern es gibt nur zwei, Männer und Frauen. Übrigens, Biologen und Biologinnen haben das noch nie gedacht. Die wissen sehr wohl, dass es eine Kontinuitätslinie ist. Und dass irgendjemand diese Grenze ziehen muss und sagen muss, das ist eine Frau und das ist ein Mann. Und da würde man zum Beispiel dann auch Beispiele anbringen können von Intersexualität, von Transgender und so weiter. Und die dann gewaltvoll exkludiert werden, weil sie sich eben nicht eindeutig zuordnen lassen wollen oder können. Eins von beiden. Und das, diese Idee von zwei Geschlechtern, dass es nur Männer und Frauen gibt, ist sogleich damit verlinkt und verquickt, verflochten, dass die zwei dann auch in der Sexualität zusammengehören. Das heißt, es gibt zwei Geschlechter nur und nur zwei. Und diese zwei gegensätzlichen Geschlechter, die sind praktisch von Natur aus dazu bestimmt, Sexualität miteinander zu praktizieren. Und wenn man sich die Gesetze weltweit anguckt, dann wird man sehen, dass es dann nicht Heterosexualität nicht nur gemeint ist, dass man halt Sexualität ein Mann und eine Frau hat, sondern auch in der Art und Weise wie. Also in Indien zum Beispiel Section 377, das ist praktisch der Paragraph, der Homosexualität kriminalisiert, heißt Unnatural Sexual Practice, unnatürliche Sexualpraxen. Und es ist ein Gesetz, was durch die Briten in Indien eingeführt worden ist und beschreibt im Grunde genommen alles, jede sexuelle Praxis als unnatürlich und pervers, die nicht Mann und Frau, Mann oben, Frau unten ist. Ja? Alles andere ist unnatürlich. Ja, also jede andere Form von sexueller Praxis ist damit auch strafbar. Also wichtig dabei ist, reguliert wird vom Staat aus, und zwar weltweit, sowohl die Durchsetzung eines Zwei-Geschlechter-Ordnung, weswegen es zum Beispiel sehr viele Schriften gibt, die darüber philosophieren und nachdenken, ob hier nicht auch ein Menschenrecht gebrochen wird, und dass das gleich einhergeht mit der Idee von Heterosexualität. Und zwar in einer Weise, die sehr, sehr komplex ist und wo sich die Idee der zwei Geschlechter und die Idee von Heterosexualität sich gegenseitig stabilisieren und zwar wechselseitig dann auch bedingen. Okay? Gut. Gut, also eine Zusammenfassung wäre, Queer Theory ist die radikale Infragestellung eines totalitären Denkens und essentialistischer Auffassung vom Menschen. Und hier kommt überhaupt gar nicht vor, weder Gender noch Sexualität. Sondern im Grunde genommen über den Fokus von Geschlecht oder Gender, übrigens ist Gender nicht das Fremdwort für Frau, das denken immer viele an uns. Häufig sagen, jetzt kommt noch eine, ja, aber du musst auch noch den Gender-Aspekt beachten, weil bei Frauen ist das anders. Das, glaube ich, eine Schwierigkeit, dass das in Deutschland sehr häufig als ein Fremdwort für Frau gesehen wird. Hier wird einfach nur gesagt, dass eine radikale Infragestellung stattfindet, also eine Fragestellung, die an die Wurzel geht, die weit darüber hinausgeht, als dass es uns vorher vielleicht möglich gewesen wäre und die als ein totalitäres Denken beschrieben wird, nämlich ein Denken, was nichts anderes zulässt, wie ein Dogma. Du darfst nicht anders denken, du darfst das nicht in Frage stellen und damit eben auch essentialistische Auffassung, also eine Auffassung davon, dass es irgendetwas gibt, was mich ausmacht und was nicht mehr anzurühren, zu verändern und zu hinterfragen ist. Da gibt es diese wunderschöne Passage auch von Derrida und wahrscheinlich kennt ihr das selber auch, man hat das ja häufig, dass sich eine Person in eine verliebt und dann sagt, ich liebe dich nicht, weil du gut aussiehst, auch nicht, weil du gut sprichst, auch nicht, weil du viel Geld hast, auch nicht, weil du so nett bist, auch nicht, weil du irgendwie gut kochen kannst und man wird immer, rätselt immer weiter. Ich liebe dich nur wegen dir selbst. Und dann fragt man sich irgendwann, aber wer ist denn das? davon mal abgesehen, dass es eine narzisstische Kränkung ist, wenn jemand einem sagt, ich liebe dich nicht, weil du gut aussiehst. Aber auch die Aneinanderreihung, es ist nicht das Aussehen. Es ist nicht mein Sprechen, es ist nicht mein Denken, es ist auch nicht das, was ich kann, es sind nicht meine Talente, es ist nicht das Kochen, es ist nicht die Sportlichkeit, es ist auch nicht das, was ich zu bieten habe, Geld, Status, eine warme Wohnung, all das nicht. Was ist es denn dann? Was ist der Kern, der mich dann ausmacht? Und für Foucault, für Derrida und für Butler würde ich sagen, da ist nichts. Wir sind eben genau das. Und etwas mehr als das. Wir sind mehr als die ganze Aneinanderreihung, aber es gibt keinen Kern, der dahinter ist. Ja? Und es gibt auch nicht einen Punkt, wo ich weiß, wer ich bin. Deswegen ist das eine interessante Geschichte, dass Feminismus sehr lange daran gearbeitet hat, den Frauen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verwirklichen. Es ist immer noch die Idee, dass es irgendwas gibt, was dann wie so eine Blume aufgeht und das bin dann ich. Ja? Dabei sage ich immer, ich möchte nicht mehr so sein, wie ich mit 20 war. Gottes Willen nicht. Und ich hoffe inständig, dass ich auch mit 80 nicht mehr so bin, wie ich heute bin. Und das bedeutet nicht so progressiv, man wird immer besser und immer klüger und so, sondern dass die Veränderung immer mitgedacht wird. Weil dann nämlich auch zugelassen wird, dass ich auch beeinflussbar bin. Und das ist mehr wie das Denken in Rollen, also dass ich verschiedene Rollen ausübe, Mutter, Dozentin, Freundin, keine Ahnung. Also das geht viel weiter darüber hinaus. Okay. Und das wäre so die Idee von einer Essenz. Und ihr könntet diesen Satz jetzt durchaus auch nehmen und sagen, ich denke jetzt nicht mal über Geschlecht nach, ich denke jetzt mal über so Kategorien nach wie Rasse, wie Herkunft. Und dann wird es auch deutlich, dass man radikal in Frage stellt, was ist denn das? Wer sagt das denn? Wer hat das denn in die Welt gebracht, dass es eine Idee gibt von unterschiedlichen Rassen? Und warum ist die Idee davon, dass es menschliche Rassen gibt, funktional und machtdurchdrängt? Das versteht man relativ schnell. Ja? Und ähnlich ist es denn auch, wenn wir über Geschlecht nachdenken. Und zwar auch in der zusammengedacht, weil man nämlich die Idee von Rassenkonstruktion und von Geschlechterkonstruktion nicht voneinander trennen kann. Gut, deswegen sagt Butler, dass die Queer Theory eben auch eine bestimmte Form von Feminismus repräsentiert, zumindest das, was sie repräsentiert in ihrem Denken und in ihrer Theorie, nämlich eine feministische Kritik, die selbstkritisch ist. Ja? Und zwar eine feministische Kritik, so Butler, ich zitiere, muss einerseits die totalisierenden Ansprüche einer maskulinen Bedeutungsökonomie untersuchen, das heißt, muss zurückweisen, ja, eine Bedeutungsökonomie, die maskulin ist. Sie muss aber auch gegenüber den totalisierenden Gesten des Feminismus selbstkritisch bleiben. Und das ist ganz wichtig, das ist nämlich zum Beispiel die Hinterfragung einer wichtigen Kategorie der Mobilisierung innerhalb des Feminismus, nämlich des Wir Frauen. Ja, wir Schwestern all over the world. Wir haben alle dieselbe Erfahrung. Wir bilden ein großes Wir und unser Feind sind die Männer. Und das, sagt Butler, ist in sich nicht nur schwierig, sondern risikoreich und auch machtgesättigt. Weil es immer jemanden geben muss, eine bestimmte Gruppe geben muss, die definiert, wer in diesem Wir mitgedacht wird und wer in diesem Wir nicht mitgedacht wird. Wer bildet dieses Wer? Wer sind diese Frauen, die in dieses Wir eingeschlossen werden? Und insoweit ist das Denken von Judith Butler immer ein feministisches Denken, was die Selbstkritik immer mitdenkt. Und im Grunde genommen werden dann auch postkoloniale Theoretikerinnen und Feministinnen, wie zum Beispiel Chandrakantar Mohanty, ich nenne jetzt nur mal 1, 2, damit man es mal so sieht, werden ernst genommen und in der eigenen Theoretisierung mitgedacht. Und Talpa de Mohanty, eine wichtige indisch-amerikanische Theoretikerin, Schriftstellerin, hat in den 80er Jahren schon gesagt, wenn Frauen als schon konstituierte einheitliche Gruppe mit gleichen Interessen und Wünschen, ungeachtet ihrer Klasse, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer Gegensätze gesehen werden, so beinhaltet dies die Vorstellung vom Geschlecht oder dem geschlechtlichen Unterschied als universell und überkulturell anwendbare Begriffe. Und das ist in sich problematisch. Und das ist genau das, was Butler dann auch aufnimmt und sagt, dass sie eben auch gegenüber den totalisierenden Gesten, eine totalisierende Geste wäre hier, alle Frauen haben dieselben Wünsche, wollen dasselbe, sie wollen alle Selbstverwirklichung, sie wollen alle emanzipiert sein, sie wollen alle, weiß ich nicht, Hosen tragen. Und das ist universell, überall auf der Welt dasselbe und das ist überkulturell. Ja. Und das wird eben von Chandra Talpe de Mohanty auch als Gewalt entlarvt und deswegen auch von Theoretikerinnen wie, ich nehme jetzt nur Butler als Beispiel, weil sie die meist zitierteste ist in der Queer Theory, auch dann mitbedacht. Und dass diese totalisierenden Gesten auch überwunden werden müssen. Wir sprechen hier dann von... Das ist eine McClintock, da komme ich gleich nochmal zu. Was wichtig dabei ist, dass hier praktisch schon ein Punkt ist und dieses Zitat kommt aus dem ersten Teil, also die ersten 10 Seiten von Butlers Gender Trouble, dieses Zitat mit den totalisierenden Gesten, die überwunden werden müssen. Und was hier eigentlich schon mitgedacht wird, aber dann nicht weiter ausgeführt wird, was dann auch eine Kritik an Judith Butler bedeutet, ist, dass diese totalisierenden Gesten nicht irgendwelche sind, sondern dass wir auch uns anschauen müssen, wer wird eigentlich ausgeschlossen und warum. Und da ist es zum Beispiel ganz interessant und sehr instruktiv, sich einen kleinen Seitenblick mal zumindest in die postkoloniale Theorie zu wagen und zu sehen, was es für Kontinuitätslinien gibt bei der Konstruktion der Idee der emanzipierten Frau und auch bei der Idee der zivilisierten Sexualität. Und da haben wir praktisch zwei Bewegungen. Auf der einen Seite, wenn es um Geschlecht geht oder beziehungsweise um die Kategorie emanzipierte Frau, können wir deutlich sehen, dass die Idee der Geschlechterunterdrückung und die Idee der Befreiung der Frau eine ganz, ganz wichtige Legitimationsstrategie war, um Kolonialismus durchzusetzen. Ja? Und das ist nicht zufällig so gewesen. Also, das heißt, Spivak hat zum Beispiel diesen wunderbaren Satz, the white man is trying to save the brown woman from the brown man. Der weiße Mann versucht, die braune Frau von dem braunen Mann zu retten. Und bezieht sich da auf die Engländer in Indien, die gesagt haben, es ist die Bürde des weißen Mannes, die Unterdrückung der indischen Frau zu erkämpfen. Wir sind nicht gerne in Indien. Es geht uns nicht um die Gewürze, es geht uns nicht um die Ressourcen, es geht uns nicht um die Ausbeutung eines Territoriums oder die Besetzung eines Territoriums. Es geht uns um die Befreiung der Frau. Damit wurden dann auch Rechte kodifiziert. Und das Interessante daran, das ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber so, dass ein bisschen so die Idee bekommt, warum das eng miteinander verknüpft ist. Geschlecht als Alibi, sagt Spivak, Gender is an Alibi, um Kolonialismus zu legitimieren. Dazu muss man sich von einer ganz naiven Vorstellung befreien, nämlich der Idee, ja, dass das ein zeitbedingtes Phänomen war, Kolonialismus. Ja, im 19. Jahrhundert waren sie halt nicht so weit, da dachten sie, man könnte einfach Menschen versklaven, man könnte Genozide begehen und Territorien besetzen. Heute würde man das nicht tun. Das stimmt nicht. Ja, also auch schon im 15. Jahrhundert gab es Menschen, die sich gegen Kolonialismus ausgesprochen haben. Das heißt, und das ist wichtig, es musste intellektuell legitimiert werden. Man konnte nicht einfach hingehen und ein Territorium einfach besetzen und Leute ausbeuten und versklaven. Es bedurfte einer Legitimation. Und die Idee, dass die Menschen in diesen Ländern ihre Frauen unterdrücken, war eine ganz wichtige Legitimationsstrategie. Und die hat bis heute noch Kontinuitätslinien, wenn man sich die Diskurse anguckt, zum Beispiel um die muslimische Frau, die dann auch zum Beispiel dazu genutzt werden, die Migrationspolitik zu verschärfen. Und manchmal wundert man sich, was für Leute alle sich plötzlich sehr feministisch geben. Schäuble und so. Plötzlich unglaublich viel feministische Agenda in ihrem Programm haben. Frauen müssen die Freiheit haben, ne? Sie sollen emanzipiert sein, sie dürfen nicht unterdrückt werden und so weiter. Das hört man sonst eigentlich nie, aber wenn es dann plötzlich um Migranten geht und das unterdrückte Wesen an und für sich, dann werden sie plötzlich alle feministisch. Und das ist ganz interessant, die Kontinuität dieser Diskurse zu sehen, wie eine bestimmte Form von Gewalt durchgesetzt wird im Namen der Befreiung der Frau. Und das ist ein gleichbleibender Diskurs gewesen. Bei Sexualität hat sich das gewandelt. Das ist auch ganz interessant. Kolonien waren zweierlei. Auf der einen Seite ein kontaminiertes Gebiet von unzivilisierten Barbaren, die ihre Sexualität nicht kontrollieren können. Diese Vorstellung. Das heißt, diese Vorstellung, wir müssen dahin gehen, auch die Bürde des weißen Mannes, um diese Sexualität zu bändigen, und Zivilisation bedeutet auch eine ordentliche Sexualitätspraxis. Deswegen wurden auch sofort, relativ schnell, zum Beispiel im britischen Empire, Gesetze erlassen, die die Sexualität regulieren. Auch das ist nicht ein Zufall gewesen oder so ein Nebenprodukt, sondern es war ein ganz wichtiges Hauptargument der Legitimierung von Kolonialismus. Und die andere Seite war, dass alles das, was dann in Europa, und bitte, ihr dürft nicht vergessen, 18. Jahrhundert ist das viktorianische Zeitalter. Ja? Frauen tragen Korsetts. Es gibt eine ganz enge Vorstellung davon, welche Sexualität sauber und erlaubt ist. Und genau zu dieser Zeit, ja, zu dieser Zeit ist es auch der Höhepunkt des Kolonialismus. 80% der Welt, des Weltterritoriums ist kolonialisiert. 80%. Ja, also fast die ganze Welt umgreifen. Und selbst die Territorien, die nicht besetzt sind von europäischen Kolonialismus, sind aber auch davon betroffen. Und was dann passiert ist, dass eben sowohl die Idee von Geschlecht als auch die Idee von Sexualität ganz wichtige Marker werden und die dann über zum Beispiel Recht durchgesetzt werden, aber auch einen bestimmten Diskurs freisetzen. Gut, wenn ich jetzt sage, ich muss da hingehen, um das zu zivilisieren, weil in Indien die Leute keine Idee davon haben, von einer klaren, sauberen, eindeutigen Sexualität, dann passiert sofort Folgendes, was auch produziert wird, ist die Idee, wow, was gibt's denn da alles? Ja? Und es ist etwas, was sich bis heute hält, Kama Sutra, Tantra, ne? Unendliche Orgasmen und was sie alles da haben. Kamasutra ist übrigens ein reines Regelwerk, das stinkt langweilig. Ja? Weiß man gar nicht warum. Und es ist auch sehr, es beschreibt nämlich nicht nur unterschiedliche sexuelle Stellungen, wie viele hier meinen, sondern es gilt vor allen Dingen darum zu sagen, wer mit wem welche Sexualität praktizieren darf. Und da gibt es zwar die Möglichkeit der Homosexualität, aber die Kastengrenzen dürfen nicht überschritten werden. Insoweit ist es ein sehr trickreiches Manual sozusagen, ist auch als eine Anleitung geschrieben worden. Bei Tantra ist es ein bisschen anders, das war schon eine Gegenbewegung. Gut, und was da passiert, und das hat eben die postkoloniale Theoretikerin Anne McClintock Pornotropics genannt, dass die Tropen, und die Tropen ist übrigens auch eine Erfindung des Kolonialismus, dass man so eine Idee hat, es gibt so Territorien, die sind undurchdringlich, wild. Und das hat man dann, und die sind irgendwie immer heiß, ne? Man schwitzt immer, die Tropen. Und sie hat gesagt, das ist wie Pornotropics. Und das beschrieben als Pornotropics for the European imagination, a fantastic magic lantern on the mind, onto which Europe projected its forbidden sexual desires and fears. Und Anne McClintock ist eine Schülerin gewesen von Edward Said, vielleicht kennen das die einen oder anderen, Orientalism, die Produktion der Idee des Orients, diese Vorstellung davon von Harem. Es gibt unheimlich viele Autoren, die zum Beispiel im 18. Jahrhundert in Europa zu Harem-Geschichten geschrieben haben und die haben noch nie einen Harem gesehen. Die waren noch nie in den Ländern, die sind immer in Europa geblieben. Und zum Beispiel der berühmteste Indologe bis zu der heutigen Zeit ist der deutsche Max Müller, der Indien verehrt hat, aber der gesagt hat, er konnte nur so viel und zu Indien schreiben, weil er nie da war. Weil er dann irgendwie so eine objektive Idee hatte. Aber was dann eben auch passiert, Reglementierung, hartes Durchgreifen und die Produktion eines Bildes von einer besessenen, unregulierten Sexualität, auf die ich natürlich auch bestimmte Bilder projizieren kann. Immer nur eine kurze Assoziation. Das ist natürlich auch mit einer auch der Gründe, warum bestimmte Länder sofort mit Sexualität assoziiert werden. Das ist nicht nur Indien, aber das ist eigentlich der ganze asiatische Raum, Thailand und so weiter. Und mit all den Konsequenzen, die dann auch dazu gehören. Und es gab damals schon einen, so einen wirklichen kolonialen Sextourismus, würde man das wahrscheinlich heute nennen. Aber eben auch in den ganzen Bilderwelten und Romanen findet sich das auch wieder. Und was, wie wir das bezeichnen, ist auf Foucault rekurrieren, die Gewalt in den Rissen. Das heißt, wenn es eine bestimmte Machtnetzwerke gibt und wir versuchen, Gegendiskurse aufzubauen, ja, dann würde Foucault immer sagen, wo Macht ist, ist auch Widerstand. Aber der Widerstand ist auch Macht durchdrungen. Ja? Und auch wenn es Möglichkeiten, also wenn wir Möglichkeiten sehen, eine bestimmte Macht, zum Beispiel den Kolonialismus, zu kritisieren, ihn anzuprangern, ihn zu skandalisieren, dann finden wir trotzdem immer wieder in diesen Rissen, die dann sich auch auftun, nach wie vor auch Gewalt, die auch perpetuiert wird. Und ein Bild, was immer wieder auch weiter perpetuiert wird, weitergegeben wird, schon fast ritualisiert, ist das Bild der anderen als ein Bild, was auch sexuell zum Beispiel aufgeladen ist. Und spannenderweise hat sich der Diskurs auf der juristischen Ebene hat er sich gewandelt im Gegensatz zu dem Geschlechterdiskurs. Hier ist es jetzt so, Europa ist liberal. Hier darf jeder das machen, was er oder sie will. Ich kann leben, wie ich will. Ja, ich kann Lesbe sein und Professorin. Das ist doch alles gar kein Problem mehr für uns. Es gibt keine Gewalt mehr aufgrund von non-normativer Sexualität. Aber die Barbaren im Rest der Welt, die diskriminieren halt noch Homosexualität und non-normative Sexualität. Was spannend ist, ne? Erst die Regulierung und später praktisch das Anprangern. Guck mal da, jetzt sind sie barbarisch, weil sie die Gesetze immer noch haben. Da gibt es eine die interessante Geschichte zum Beispiel in Indien, Kodifizierung über die Engländer. Es gab vorher keine Kriminalisierung von Homosexualität. Heute steht nach wie vor in Indien auf Homosexualität lebenslänglich. Der Versuch von vielfältigen NGOs, das Gesetz zu verwerfen, wurde zum Beispiel versucht, indem man gesagt hat, hallo, das ist ein britisches Kolonialgesetz und selbst die Briten haben dieses Gesetz nicht mehr. Also es gibt keine Kriminalisierung in England mehr von Homosexualität. Wieso haben wir das noch? Worauf das Hohe Gericht High Court in New Delhi gesagt hat, die Zeiten des Kolonialismus sind vorbei, wir müssen nicht mehr das tun, was die Briten tun. Und die andere Argumentation war, Homosexualität widerspricht unserer Tradition. Und das ist das Spannende, ne? Die Erfindung und die Konstruktion auch von der Idee von Tradition. Und warum ich da immer diese das klingt immer so, wie als wenn ich so Fußnoten machen würde. Das ist ganz wichtig, die Idee, die wir heute haben von Sexualität und von dem, was möglich ist und nicht möglich ist. Die Idee von dem, was für uns eine richtige, eine wahre Frau und ein richtiger und wahrer Mann ist, ist auf Ängste verknüpft mit rassistischen Diskursen, mit kolonialistischen Diskursen und so weiter. Und sie sind für die Durchdringung des Kolonialismus war Geschlecht und die Idee von dem wahren Geschlecht, von der Zweigeschlechterordnung und die Idee von Heterosexualität als der natürlichen, sauberen Sexualität war zentral. Das waren nicht Nebendiskurse, das waren zentrale Legitimierungsdiskurse. Gut, dieses Bild der anderen finden wir durchaus auch in queeren Zusammenhängen. Also in Zusammenhängen, wo Herrschaftskritik geübt wird, wo man bestimmten Dingen widerspricht, finden wir trotzdem immer noch Bilder von den anderen. Ich habe eine Weiterbildung gemacht in einer Lesben- und Schwulenberatung in München und die wollten mal was machen für Migranten. Und dann hatten die einen Flyer und vorne drauf war eine indische Frau im Sari, mit dem Sari auch über den Kopf, das ist eine sehr konservative Form auch der Bekleidung ist, die auf dem Boden sitzt. Und dann dachte ich, kommt so eine Frau zur Lesben- und Schwulenberatung in München? Wahrscheinlich nicht. Also wie kommt so ein Bild auf so einen Flyer? Welche Zielgruppe soll hier erreicht werden? Ja? Was für eine Fantasie hat sich dahinter praktisch dann auch verborgen und sich da auch offenbart. Gut. Dann natürlich immer wieder diese Idee von Moderne und Tradition. Wir müssen uns fragen, was ist eigentlich Emanzipation? Weil dahinter wirklich auch die Idee steht von Liberalität. Und dann das Queere und auch bestimmte postkoloniale Diskurse durchaus auch normalisierende Funktionen haben können. Da mache ich noch ein ganz kurzes kurze Beispiel dazu. Das ist nämlich die ganze Idee davon, was zum Beispiel Homosexualität ist oder was queer ist, ist natürlich durchdrungen von eurozentrischen Diskursen. Ja? Und es gibt sehr viele Praxen und Formen des Zusammenlebens und auch der Sexualität, die wir sofort labeln. Oh ja, super. Also das ist irgendwie jetzt homosexuell. Und wo Menschen dann in diesen Kontexten sagen, also nee, das ist es nicht, weil für uns ist es keine Identitätskategorie. Ja? Also was verstehen wir auch darunter und warum haben wir immer diese Tendenz, das auch zu normalisieren und wieder zu einer universalen Kategorie zu machen, obwohl es eigentlich darum geht, genau das zu erschüttern. Und dann ist auch nach wie vor geblieben die Suche nach den authentischen Ursprüngen. Ja, also die Suche nach einer Form und so, so ist es dann aber wirklich und natürlich und gewesen. Ja, wie ein Student bei meinem Seminar gesagt, was wäre passiert, wenn wir uns normal entwickelt hätten? Ja, da hat man immer noch diesen Glauben, dass es irgendetwas gibt, einen authentischen Ursprung und eine normale Entwicklung, die es gegeben hat. Und die ist wieder universell und essentialistisch gedacht. Also das sind immer noch die Gewalt, die sich in diesen Rissen findet. Vielleicht mal als kleines Beispiel ist für Emanzipation die Kritik an der Emanzipation. Warum ist es eigentlich, dass wir die, so eine Frau als emanzipiert beschreiben würden? Das ist ja spannend. Und so also eine Frau nicht. Eine der ersten Definitionen aus der marxistischen Feminismus stammend war die Befreiung der Frau, die Emanzipation der Frau geht über den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Und dann würde man sagen, beide sind im Arbeitsmarkt. Ja, also die ökonomische Unabhängigkeit vom Mann ist ganz wichtig und wenn die überwunden ist, ist das praktisch auch eine Form der Emanzipation. Und trotzdem hätte man das Gefühl, und das ist ein Kabarettbild, ne, von den Putzfrauenkabarett, dass eine Frau, die als Putzfrau arbeitet, nicht emanzipiert sein kann, während eine Frau, die in extremen Macht- und Herrschaftsstrukturen operiert, als emanzipiert dargestellt wird. Das ist ganz spannend und völlig unabhängig davon. Also schon allein die Repräsentation davon ist das, was wir uns als Emanzipation vorstellen und nicht. Und dann können wir das dann auch übertragen auf die Vorstellung, warum wir uns manche Frauen in manchen Kontexten nicht als befreit, als selber denkend vorstellen können, nur weil sie bestimmte Kleidungscodes nicht teilen. Ja? Und dasselbe gilt übrigens für die Kategorie dann der Integration. Also ich bin da schon das Paradebeispiel einer gut integrierten Ausländerin. So stellt sich das der Schäuble vor. Und nicht nur Schäuble, sondern auch einige deutsche Soziologen. Zum Beispiel Trainhardt, der sagt, die bestintegrierteste Gruppe in Deutschland sind die Spanier, weil in der dritten Generation kann man das nicht mehr sehen, dass sie Spanier sind. Da hat er recht. Ja. Und es gibt verschiedene Merkmale. Das ist die Sprache. Ja, also man darf einen Dialekt haben. Ich habe so ein bisschen rheinischen Dialekt, das ist in Ordnung. Aber ich muss schon sagen, der Tisch, ich darf nicht sagen, ich lege das mal auf den Tisch. Dann ist irgendwie meine Integration noch nicht so weit her. Und ich muss mich kleiden, ich kann mich auch so oder so kleiden, ich habe da ein bisschen was Variationsspielraum und das müssen auch nicht alle schick finden, aber es gibt bestimmte Punkte, also bestimmte Dinge, die ich nicht darf, weil ich sonst aus der ganzen Idee von Integration und auch Emanzipation rausbreche. Und das ist total spannend, wie eng das plötzlich ist, wie eng. Plötzlich gibt es ein Kleidungsstück und sagt, das geht jetzt gar nicht mehr, das geht nicht. Ja, also eine Frau, die emanzipiert ist, trägt sowas nicht. Und das ist unabhängig davon, ob ich das schick finde, ob ich das selber tragen würde oder nicht tragen würde. Das ist völlig unabhängig davon. Ja? Starke Marker, die dann auch diskutiert werden. Wobei ich interessant finde, dass Schuhe immer noch nicht diskutiert werden. Ich habe immer ein Gespräch in der Bahn von zwei jungen Mädchen und dann sagt eine, ich habe mir super Schuhe gekauft, Sitzschuhe. Und das ist dann die andere, was sind denn Sitzschuhe? Ja, laufen kannst du damit nicht. Das hat es wohl auch so dargestellt. Also Hinterfragung der Kategorie Emanzipation ist dann auch die Hinterfragung davon, von dem, was wahres Geschlecht ist und was das auch bedeutet, als politische Kategorie. Gut, kommen wir dann kurz zu drei Punkten, wo ich und Nikita immer sagen, es gibt da vielleicht, wie wir sagen würden, eine konzeptionelle Überlappung zwischen kritischer Migrationsforschung, postkolonialer Theorie und Queer Studies. Erstens geht es um Gewalt und eben nicht nur um physische, materielle Gewalt, sondern eben auch um epistemische Gewalt, die Repräsentation. Ja, die Gewalt der Repräsentation und die Gewalt, die gesetzt wird über Diskurse, die sagen, so ist es und nur so ist es. Dann geht es um ein hegemoniales Zuhören, sowohl wenn wir über Migration sprechen, postkoloniale Theorie, als auch wenn wir über Geschlecht und Sexualität sprechen. Was wollen die Leute hören? Was darf nicht gesagt werden? Und was soll möglichst überhört werden? Und das ist dann auch ganz spannend, dann bezüglich auch, welche Bücher Bestseller werden. Ja? Also zum Beispiel so Bücher, wie, die wirklich dumm sind, wie warum können Frauen nicht parken und Männer, was können die nicht, ich weiß auch nicht. Die können irgendwie was anderes nicht. Und es wird immer wieder zurückgeführt auf die Steinzeit, weil ja die Frauen in der Steinzeit irgendwie Barbecue gemacht haben, während die Männer Dinosaurier gejagt haben. Deswegen können die heute die einen parken und die anderen nicht. Ja. Und ich finde, also sie sind langweilig geschrieben, sie sind öde und die Theorien, also es sind keine Theorien, das sind wirklich einfach nur polemische Schriften. Warum werden das Bestseller? Also was wollen die Menschen da hören? Was macht die Attraktion dessen aus? Und dasselbe gilt dann aber auch so Bücher, die jetzt zur Migration sind, wie, was weiß ich, Nicht ohne meine Tochter oder Bücher wie von Neshla Kelleck, Gestohlene Braut oder was weiß ich. Ja? Also warum werden bestimmte Bücher Bestseller, auch wenn sie schlecht sind, auch wenn sie theoretisch unfundiert sind und wenn sie völlig uninspiriert sind? Dann geht es um ein hegemoniales Zuhören. Und das ist das, was Bivak auch sehr stark gemacht hat, für alle die schon ein bisschen was davon gehört haben. Kanonischer Text, Can the Subaltern Speak? Können die Subalternen sprechen? Steht am Ende die Antwort Nein. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht sprechen können. Das bedeutet aber, dass ihnen nicht zugehört wird. Dass sie außerhalb eines Diskurses sind, der überhaupt gelesen werden kann. Und das ist das auch, was Intelligibilität auch meint. Ein Diskurs, der gehört werden kann und der auch gelesen werden kann und interpretiert werden kann. Und warum gibt es bestimmte Dinge, die ich tue, die ich mache oder die andere tun und machen und die nicht gehört werden können? Womit hängt das zusammen? Das ist eine bestimmte Form von Gewalt. Gut, und dann andere, wie werden andere zu anderen gemacht? Warum bedarf das Wir, das hegemoniale Wir, immer auch eines Außen? Was bedeutet Normalisierung? Ja, wie wird Normalisierung immer wieder hergestellt? Es gibt ein wunderschönes Konzept noch von Audre Lorde, 70er Jahren. Audre Lorde, die eine afroamerikanische Poetin, politische Aktivistin und auch Politik, also so eine politisch agierende Frau, die gesagt hat, es gibt etwas, was die amerikanische Gesellschaft bestimmt, und das könnte man natürlich auch auf Europa übertragen, das ist die mythische Norm. Ja? Und das ist eine Norm, der versuchen alle zu folgen. Und sie hat das beschrieben, für die heutige amerikanische Gesellschaft wäre das weiß, männlich, zwischen 30 und 45, gesund, sportlich, reich, christlich. Und alle, die das sind, haben eine absolute Akkumulation von Privilegien. Ja, wenn ich das alles habe, wenn ich zum Beispiel in Deutschland weiß bin, reich bin, männlich bin, dann kann ich mir fast alles überlegen. Ich habe auch Zukunftswünsche. Ja? Ich kann alles mir vorstellen, was ich mit meinem Leben machen kann. Sobald eine oder die andere Möglichkeit nicht da ist, die diese mythische Norm erfüllt, schon direkt werden meine Möglichkeiten, meine Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Und das ist das, wo praktisch nochmal über Normalisierung in einer radikalisierten Weise nachgedacht wird in Zusammenhang mit Gewalt. Und als letzte ein Begriff, der von Spivak kommt und im Grunde genommen eine Weiterführung ist von der Idee der heterosexuellen Matrix. von Butler, also eben der Idee, zwei Geschlechterordnung, die mit Heterosexualität direkt verflochten sind und die immer zusammengedacht werden und sich gegenseitig stabilisieren. Sie spricht von einer heteronormativen Reproduktivität, die im Grunde genommen weit mehr bedeutet wie Heterosexualität, nämlich eine besondere Form der Biopolitik. Ja? Dass nämlich eine bestimmte Idee da ist, dass wir uns auch reproduzieren müssen. Und ich war vor einigen Monaten auf einer Podiumsdiskussion, da ging es auch um gleichgeschlechtliche Ehe, Adoptionsrecht und so weiter. Und da war ich mit der damals noch amtierenden Justizministerin auf dem Podium und die sagte, ja, aber Frau Castro, die menschliche Natur drängt doch zur Reproduktion. Als Poststrukturalisten sträuben sich dann allen sofort alle Haare. Und das ist heteronormative Reproduktivität. Das ist nicht nur, dass ich mich reproduziere, sondern dass ich das Gefühl habe, dass das mich als Menschen auch ausmacht, mich zu reproduzieren. Deswegen sagen zum Beispiel sehr viele Studierenden, ja, aber wenn man das weiterführt, dann würde doch die menschliche Rasse aussterben. Ja, also genau erkannt, dass es auch vor allen Dingen um Reproduktivität geht. Und da kann man natürlich dann in Foucaults Idee dann auch gehen von Biopolitik. Warum ist es zum Beispiel so, dass Leute mir sagen, schockiert, im Jahre 2050 habe ich gehört, gibt es mehr Ausländer in Deutschland wie Deutsche. Das lässt mich völlig unschockiert da. Außen sind die 2050 gar keine Ausländer mehr, aber das ist dann wieder eine andere Frage. Aber was ist schockierend an der Vorstellung? Ja? Das ist eine bestimmte Biopolitik. Und warum ist es so, dass man wahnsinnige Angst hat, dass die indische Bevölkerung und die chinesische Bevölkerung sich immer weiter fortpflanzt? Ja, diese Idee, dass sie das alles überschwemmt. Und wenn man sagt, okay, wenn die jetzt immer mehr werden und wir werden immer weniger, ist doch super. Ne? Plus und Minus, gibt dann wieder Null, wäre doch klasse, aber das funktioniert so nicht. Und natürlich Ideen der Nation und so weiter damit auch zusammenhängen. Und auch hier wieder sieht man im Kern, wie das zusammenspielt, wie die Idee von Zweigeschlechter oder von Sexualität als Reproduktion immer auch zusammengespielt hat mit einer bestimmten spezifischen Biopolitik und auch Selektion. Dann gibt es auch sehr viele Arbeiten dazu. Gut, ich komme langsam zum Ende, damit wir noch ein bisschen vielleicht auch Zeit haben zu sprechen. Wie könnten wir denn Queer-Theorie dann als eine voraussetzungsvolle Theorie, die schwierig ist, und wenn man Spivak zum Beispiel, das Gayatri Chakravarti Spivak, ist eine der prominentesten postkolonialen Theoretikerin, die sich selber marxistisch-feministische Dekonstruktivistin nennt, und da sieht man schon, was da alles so mitspielt. Und die sagt, ich bin nicht intelligent genug, um interdisziplinär zu denken. Das schaffe ich nicht. Aber eins kann ich. Ich kann Regeln brechen. Ich kann Regeln brechen und das sollte vielleicht die Aufgabe sein. Ich bin sehr beeinflusst, sehr befreundet auch mit Judith Butler. Es gibt ein sehr schönes Streitgespräch, was auch auf Deutsch publiziert worden ist. Es ist übersetzt worden. Titel, nicht eines, so ein kleines Bändchen. Könnt ihr mal reingucken, wie die sich dann die Bälle so zuwerfen. Und wo sie die Hinterfragen von totalisierenden Kategorien als postkoloniale Theoretikerin eher denkt als rassifizierte Kategorien, Herkunft, aber immer auch Geschlecht und Sexualität mitdenken. Wie können wir das machen? Das ist nicht nur etwas, wo es darum geht, gute Bücher zu lesen und super abstrakte Diskussionen zu haben, sondern wer Queer-Theorie betreibt, befindet sich sofort im Feld des Politischen, interveniert in etwas. Und es ist immer ein risikoreiches Unterfangen. Und ich sage immer, für Deutschland ist es noch relativ einfach. Ich kann eine Professur haben, die heißt Queer Studies. Aber wenn die das eingeführt hätten, wüssten, dass es im Grunde genommen, wenn ich das übersetze, nicht Querstudien, am Anfang haben sie es korrigiert, weil die dachten, die Ausländerin kann, weiß nicht, wie man quer schreibt, haben sie immer das E weggestrichen, da muss ich immer zur Verwaltung gehen, nee, das ist schon richtig mit zwei E. Wenn das jetzt hieße, perverse Studien, ich bin Professorin für perverse Studien, das geht gar nicht, ja? Aber das ist gemeint damit. Das ist genau damit gemeint. Ja? Und wenn wir dann Queering wirklich radikalisieren, nicht nur als eine radikale Hinterfragung, sondern auch der Versuch, bestimmte Strukturen von Macht und Herrschaft gedacht mit Foucault als geronnene Macht ins Wanken zu bringen, dann geht das nur, wenn man Regeln bricht. Und was bedeutet dass wenn man Regeln bricht. Das heißt, wir müssen etwas angehen, was Spivak bezeichnet als die gestattete Ignoranz. Es gibt nämlich eine Ignoranz, die ist nicht nur da, sondern die ist gewollt, die wird produziert und die ist funktional und die bringt mir was. Eine bestimmte Ignoranz bringt mir was. Ja? Und eine bestimmte Ignoranz ist auch nicht gefährlich für mich. Also, wenn ihr mich fragt, was ist die Hauptstadt von Frankreich? Und ich sage, weiß ich nicht. Dann sagt ihr, ich sage, sie wäre Professorin. Muss man ja wissen, ja? Und wenn ihr mich fragt, was ist die Hauptstadt von Ghana? Und ich sage, weiß ich nicht. Muss ich nachgucken? Sagt ihr, weiß ich auch nicht. Ja? Und dann gibt es immer so eine einfache Geschichte, wie viele afrikanische Präsidenten und Präsidentinnen könnt ihr mit Namen nennen? Amtierend, gerade heute. Ist dann schwierig. Ne? Und deswegen ist es, kann man auch so einen Satz schreiben wie: Barack Obama ist der erste schwarze Präsident der USA, nicht der Welt. Und das ist auch ganz interessant. Also da wäre praktisch die Untersuchung dessen, nicht nur der Kategorienbildung, der Konstruktion auch dessen, sondern warum bestimmte Dinge nicht hinterfragt wurden oder von bestimmten Menschen nicht hinterfragt werden wollen. Gestattete Ignoranz, und das geht nur mit etwas, was Spivak bezeichnet als persistente Kritik und was Butler bezeichnet als revitalisierende Infragestellung. Und die wiederum funktioniert nur mit etwas, was Spivak wieder bezeichnet als dekonstruktive Wachsamkeit. Das heißt, um auf einen Punkt zu machen, sie sagt, wir wollen nicht essentialistisch sein, but you cannot not be an essentialist. Du kannst gar nicht essentialistisch sein. Ja? Also dann gibt es zum Beispiel Leute, die verstehen dann Dekonstruktion so, wir dürfen jetzt das Wort Frau und Mann nicht mehr benutzen. Oder wir sind keine Frauen und Männer. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht eher darum, aufzuzeigen, welche Diskurse im Gang sind und welche Praxen wir selber immer wieder repetieren, dass die Kategorie auch stabil bleibt und zu sehen, wie machtvoll diese ist. Und das ist eben die persistente Kritik und auch eben die dekonstruktive Wachsamkeit, wie wir an welchen Stellen auch davon profitieren. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und dann sieht man, dass Queering zwar lustvoll ist, weil es eben Macht angreift, und Macht angreifen ist immer lustvoll auch. Deswegen übrigens hat der Vatikan nach der ersten Frauenkonferenz interveniert und wollte, dass der Begriff Gender aus den offiziellen Dokumenten gestrichen wird. Weil der Vatikan liest es Butler. Die wissen, dass Gender nicht Frau ist. Sonst hätten sie das egal. So, im Englischen sagen die Gender, wir sagen Frau. Die wissen, Gender ist nicht Frau. Und deswegen haben sie interveniert und gesagt, es soll aus den Dokumenten gestrichen werden. Da kann man sehen, wie das auch ernst genommen wird. Wenn wir das machen, in dieser Radikalität und uns selber mit einbegreifen in unseren Diskursen und auch sehen, dann sprechen wir eher über Widersprüche, über Risse, über Bewegungen in den Gegendiskursen und nicht über einfach Political Correctness oder neue Wahrheiten, die gesetzt werden, die im Grunde wieder neue, machtvolle Diskurse in Gang setzen und wieder nur und lustvoll essentialistisch sind. In diesem Sinne wünsche ich uns einen weiteren queeren Abend, in dem wir uns dann weiter hinterfragen. Und dann thanks. Genau.